Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wissenschaft im Gespräch. Das ist die neue Sendung von DRS2. Sie hat immer ein Forschungsthema, das sie aus zwei Perspektiven betrachtet. Heute geht's um die Handyforschung. Handys erleichtern unseren Alltag enorm. Doch ob sie mit ihren Strahlen unsere Gesundheit gefährden, das weiß die Wissenschaft noch nicht abschließend. Neue Studienresultate sind jeweils heftig umstritten. Wir werfen jetzt einen Blick hinter die Kulissen dieser Forschung, zusammen mit Martin Rösli, er ist Mobilfunkforscher an der Universität Basel, und mit dem Wissenschaftsfeuilletonisten Gottfried Schatz. Ein Sachexperte und ein Wissenschaftsbeobachter, das ist die Gesprächsanlage dieser neuen Sendung. Wissenschaft im Gespräch mit Odette Frey.
Martin Rösli, Sie forschen selbst auf dem Gebiet Mobilfunk und Gesundheit. Mehrere Studien laufen dazu bei Ihnen aktuell an der Universität Basel. Man kann sagen, Sie forschen im Rampenlicht, denn jedes Mal, wenn Sie eine Studie fertig haben, melden sich sofort die Journalisten bei Ihnen. Sie sind sozusagen ein öffentlicher Forscher. Wie angenehm ist das?
Also grundsätzlich ist es natürlich schön, dass die Forschung wahrgenommen wird und dass sie auch von der Bevölkerung schlussendlich wahrgenommen wird. Das Medieninteresse ist groß und das finde ich interessant. Es ist auch allgemein in der Bevölkerung, auch wenn ich jemanden kennenlerne und man kommt ins Gespräch, ist das immer von Interesse. Ich musste, glaube ich, noch nie erklären, warum man solche Sachen untersucht. Das scheint den Leuten klar zu sein und das hat sicher viele Vorteile. Auf der anderen Seite ist es natürlich manchmal ein bisschen schwierig, weil gerade wenn es dann darum geht, Botschaften einfacher zu formulieren, zu reduzieren, dann kann es dann schnell mal ins Triviale kippen und das ist dann, das macht dann manchmal weh, wenn man nicht die ganze Komplexität des Themas vermitteln kann.
Ins Triviale, also in einer Smalltalk-Situation auf einer Party, wo Sie wahrscheinlich immer wieder gefragt werden, wie ist das jetzt mit meinem Handy, fällt es Ihnen dann doch schwer, in 2 Minuten die ganze riesige wissenschaftliche Studienvielfalt zusammenzufassen?
Also im Smalltalk geht es noch eher, da kann man das eigentlich noch gut machen, aber wenn es dann sozusagen auf ein Statement reduziert wird, dann wird es definitiv ziemlich schwierig.
Also Daumen hoch oder runter, gefährlich oder nicht?
Genau, also wenn man dann sagt, bisher ist kein Gesundheitsrisiko nachgewiesen worden oder es ist nicht ausgeschlossen, dass es ein Gesundheitsrisiko ist, dann ist es eigentlich zweimal inhaltlich dieselbe Botschaft mit ganz anderen Aussagen, die dann vielleicht noch weiter reduziert wird.
Es wirkt anders. Gottfried Schatz, Sie sind so etwas wie der Experte für das Zusammenspiel von Wissenschaft und Öffentlichkeit. Nach einer Karriere als Forscher waren Sie Wissenschaftsberater des Bundesrates. Heute sind Sie Wissenschaftsfeuilletonist. Sie schreiben in der NZZ, denken über die Rolle der Wissenschaft nach. Welche Rolle spielt jetzt für Sie Risikoforschung, wie Martin Rösli sie betreibt, in unserer Gesellschaft?
Sie spielt eine ganz große Rolle und ich bin Kollegen wie Herrn Rösli außerordentlich dankbar, dass sie sich für diese Rolle zur Verfügung stellen. Denn diese Kollegen, die Grautöne der Wissenschaft, in der Wissenschaft gibt es bekanntlich kein Schwarz und kein Weiß, die diese Grautöne der Bevölkerung vermitteln können, ohne dabei die Wahrheit allzu sehr zu verletzen, sind selten. Sie brauchen nämlich 2 Talente, sie müssen gute Wissenschaftler sein und sie müssen auch ein politisches Gespür haben und erst noch verständlich reden können. Und diese Dreifaltigkeit ist sehr schwer zu erreichen und ich bin sehr froh, dass Herr Rösli auf diesem Gebiet arbeitet.
Es ist also verschiedene Rollen, die Sie jetzt sehen, die hier ein Forscher wahrnehmen muss, ganz anders als ein Grundlagenforscher vielleicht, der ja selten gefragt wird, was treiben Sie denn da in Ihrem Labor? Finden Sie das ein bisschen beneidenswert vielleicht, dass da ein Forscher so gefragt ist von der Öffentlichkeit oder haben Sie eher ein bisschen Mitleid, dass so jemand eben ständig wieder angefragt wird und erzählen muss, was er macht?
Wie Sie richtig sagen, die typischen Grundlagenforscher sind exotische Vögel. Sie sind oft introvertiert, die Sprache ist für sie nicht so wichtig wie das Resultat und vor allem lieben sie Fußnoten und Wenn und Aber. Und das ist genau das, was die Bevölkerung den Wissenschaftlern vorwirft. Sie sagt, die Wissenschaftler geben keine klaren Antworten und die Wissenschaft taugt eigentlich wenig dazu, um der Gesellschaft mit Antworten zu helfen. Ich bewundere und beneide Herrn Rösli gleichzeitig.
Wobei auch ich gerne mit Wahrscheinlichkeiten argumentiere. Genau. Auch mir fällt es schwer, irgendwo einfach zu sagen, es ist so oder so. Also es ist selten wirklich dann schwarz und weiß. Und ich glaube, das ist die Schwierigkeit.
Genau. Kommen wir jetzt gerade zu diesen Wahrscheinlichkeiten, zum Schwarz und Weiß, zu den Grautönen. Martin Rösli, könnten Sie uns einen kurzen Überblick geben, was weiß man aktuell über Handystrahlung und Gesundheit?
Also bisher hat man keine Gesundheitsrisiken nachweisen können. Was man festgestellt hat, ist, dass sich Hirnströme verändert, wenn man ein Telefon benutzt und auch nachdem man es benutzt hat. Zum Beispiel, wenn man das vor dem Schlafen benutzt, kann man das im Schlaf immer noch messen. Dieses Phänomen ist nicht ganz verstanden, aber ist mehrfach beobachtet worden. Ob das wirklich einen Einfluss hat und relevant ist für die Gesundheit, ist unklar. Und bisher hat sich die Studien, haben sich vor allem darauf konzentriert, gibt es ein Hirntumorrisiko, wenn man solche Telefone benutzt. Da hat man gesehen, dass wenn das die Benutzungsdauer von Mobiltelefonen weniger als 10 Jahre ist, ist es ziemlich ausgeschlossen, dass das ein erhöhtes Risiko ist. Für längere Benutzungsdauer, 10 Jahre und mehr, ist die Datenlage sehr dünn. Es gibt immer noch wenig Leute in diesen Studien, die das so lange benutzt haben. Und entsprechend gibt es da Unsicherheiten. Es gibt durchaus Indizien, die dafür sprechen, die aber auch methodisch bedingt sein könnten.
Also das Problem, das eigentlich im Raum ist, ist, die Handys werden erst seit ungefähr 10 Jahren benutzt. Deswegen weiß man einfach nicht genau, kann man noch nicht sagen, was passiert, wenn wir das jetzt 10, 20, 30 Jahre benutzen, vielleicht schon früh anfangen in der Kindheit und Jugend. Sie machen selber eine Forschung ja auch mit Jugendlichen und Hirnkrebs. Was machen Sie da genau?
Also bei dieser Studie schauen wir, ob... Also das ist eine internationale Studie, die in verschiedenen Ländern durchgeführt wird. Und wir vergleichen die Benutzungsdauer von Mobiltelefonen, von Hirntumorfällen mit einer vergleichbaren Bevölkerungsstichprobe und schauen, ob es da Unterschiede gibt. Und wir benutzen dazu auch die Daten, wie häufig sie wirklich telefoniert haben, die wir von den Mobilfunkbetreibern erhalten haben, dass man da wirklich sehen kann, ob da in den objektiven Daten auch ein Unterschied besteht.
Man sieht, dass sehr viel geforscht wird zu Hirntumor und Handys. Es ist eine riesige Studienflut, kann man sagen. Es laufen auch große internationale Studien mit Tausenden von Krebspatienten. Man wartet teilweise sehr lange auf diese Resultate. Man hört, im Hintergrund wird auch gestritten bei den Forschern. Man ist nicht ganz einig. Was passiert da? Können Sie uns da einen Blick hinter die Kulisse geben?
Also grundsätzlich ist es so, es gibt eine ganz große Studie, die in 13 Ländern durchgeführt wird unter der Koordination der Weltgesundheitsorganisation und da wartet man noch auf die umfassenden Ergebnisse von allen Studien zusammen. Es sind einzelne Länderanalysen, sind schon publiziert worden und es gibt natürlich diese Gerüchte, dass das jetzt viel länger gedauert hat, sei weil es Streit gäbe zwischen den Forschern. Und ich denke, das ist natürlich bei diesen beobachtenden Studien, wo man nicht alle Randbedingungen immer exakt kontrollieren kann, gibt es natürlich einen Interpretationsspielraum bei der Interpretation der Ergebnisse. Und das wird auch bei der Publikation dieser Ergebnisse stattfinden, dass gewisse Leute hier Indizien für ein Risiko sehen, andere werden das nicht sehen.
Ich werde oft gefragt, warum denn die ganze Diskussion sich auf die Handystrahlen konzentriert, wo wir doch sehr viele andere Geräte in unserem täglichen Leben verwenden, die genau die gleichen Strahlen, wir nennen sie ja Mikrowellen, verwenden. Ich denke an den Mikrowellenherd, mit dem wir unsere Nahrung heiß machen. Ich denke an das drahtlose Netzwerk, mit dem wir in unserem Haus unsere Computer und das Internet betreiben. Und ich denke an das sogenannte Bluetooth, also die Übertragung zu einem drahtlosen Kopfhörer. Wie weit sind diese Risiken vergleichbar mit denen, die von einem Handy kommen?
Also grundsätzlich ist die Strahlenart eine sehr ähnliche. Es sind Radiowellen oder Mikrowellen physikalisch gesehen. Und man erwartet, dass allfällige Wirkungen auch ähnlich sind. Die Belastung durch diese Strahlen ist aber sehr unterschiedlich. Die hängt in erster Linie davon ab, wie weit muss ein Gerät senden können und wie nahe befindet man sich, wenn man senden muss. Und da ist natürlich das Mobiltelefon, das mehrere Kilometer weit senden muss und das man wirklich gerade am Körper hat, eine sehr starke Belastungsquelle im Vergleich zu anderen Quellen, die nur ein paar Meter weit oder ein paar hundert Meter weit senden und die typischerweise, wie zum Beispiel ein WLAN, dann doch recht weit vom Körper weg sind.
Also man legt nicht den Kopf auf das Mikrowellengerät in der Küche, oder?
Genau.
Es ist eine Frage der Dosis im Prinzip. Wie viel Strahlung kriegt man ab? Wie konzentriert ist es an einem Ort im Körper?
Genau, und die nimmt sehr stark ab mit der Distanz. Also wenn man 10-mal weiter weg ist, also vom ein Handy zum Gehirn ist vielleicht 1-2 Zentimeter. Wenn man diese Distanz verzehnfacht, dann ist die Strahlung 100-fach geringer. Und das hat natürlich sofort, denkt man, dass das dann weniger schädlich ist. Darum fokussiert sich sehr viel bei dieser Forschung auf Handystrahlung. Es gibt aber doch auch den Ast von Mobilfunkantennen, der auch Besorgnis erregt. Und insbesondere gibt es Leute, die sagen, das verursache Symptome. Und das ist ein anderer Ast, der auch untersucht wird. Und dazu gibt es auch Studien.
Also die Basisstation, von denen hat man früher ja viel mehr geredet. Heute redet man mehr über die Handys eigentlich.
weiß nicht, ob sich das geändert hat. In meiner Wahrnehmung habe ich das Gefühl, beides ist so in der Diskussion. Vielleicht jetzt mit dieser Hirntumorstudie zu Handys ist das Handy wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt. Aber ich werde, wenn ich gefragt werde, wenn Leute mir anrufen, sind es häufig die Basisstationen, also die Handyantennen, die Besorgnis erregen.
Gottfried Schatz, darf ich Sie fragen, wie nutzen Sie Ihr Handy? Nutzen Sie ein Handy?
Ich benutze es dauernd. Ich habe zum ersten Mal ein Handy bekommen, als ich für die Bundesregierung arbeitete. Und da bekam ich ein Handy, das ich dauernd verwendet habe. Und ich bin dann, so wie die meisten Leute, die Handys verwenden, ein Handy-Junkie geworden. Und unser Sohn hat mir jetzt ein iPhone geschenkt, also mich in die höchsten Sphären der Handybenutzer gehoben. Aber ich muss noch lernen, wie man dieses Wunderding bedient.
Sie halten sich also nicht an die Empfehlungen vom Bundesamt für Gesundheit. Ich habe da nämlich nachgeschaut, wie dort die Empfehlungen sind für den Umgang. Und da sind Handy-Junkies, stehen nicht auf der Liste, sondern man soll es doch eher zurückhaltend nutzen, vor allem Kinder und Jugendliche, Freisprechanlagen benutzen, also eine ganz vorsichtige Haltung
eigentlich. Sehen Sie, das ist der Vorteil, wenn man alt ist. Die Empfehlungen für Jugendlichen, ich bin jetzt 73 Jahre alt, haben für mich nur begrenzte Bedeutung und ich kann eigentlich ziemlich tun und lassen, was ich will. Das Alter hat auch gewisse Vorteile. Aber ich hätte noch eine Frage, die mir sehr am Herzen liegt. Wir haben ja alle das Problem, dass wir der Bevölkerung Wahrscheinlichkeiten vermitteln müssen. Und das ist für uns Wissenschaftler selbstverständlich. Es gibt keine Sicherheit, keine absolute Sicherheit. Doch genau das will die Bevölkerung. Und eigenartigerweise akzeptiert sie Wahrscheinlichkeiten bei Wettervorhersagen. Wenn es heißt, 60% Chance von Regen, dann akzeptieren die Leute das. Und ich glaube, sie verstehen das auch. Warum verwenden wir Wissenschaftler in unseren Botschaften diese Wahrscheinlichkeiten so selten? Oder anders gesagt, warum akzeptiert die Bevölkerung das nicht, wenn wir in Wahrscheinlichkeiten reden, wenn es um solche Fragen wie Handystrahlung geht?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Meine Wahrnehmung ist, dass die Bevölkerung häufig fragt, ist es schädlich, ja oder nein? Und man erwartet ein Ja oder Nein. Und ich als Wissenschaftler tendiere dazu zu sagen, ja, welche Belastung meinen Sie? Wie hoch soll die Belastung sein? Für welche Gesundheitseffekt sprechen wir? Und so weiter. Es wird dann sofort sehr kompliziert. Und dann ist es natürlich klar, dass dann relativ schnell dann eben auch Wahrscheinlichkeiten ins Spiel kommen. Dann findet man vielleicht ganz wenige Studien, die etwas finden und andere nicht. Und dann kann man als Wissenschaftler nicht ganz sicher sein, dass da nicht irgendwo doch noch etwas sein könnte, obwohl vielleicht mehr dafür spricht. Und schon nur die Quantifikation dieser Wahrscheinlichkeiten ist dann recht schwierig.
Ist auch für Sie schwierig, oder? Da genau. Eine Zahl zu sagen, hinter der Sie stehen können.
Also die statistische Unsicherheit, das ist kein Problem. Und das ist auch bei den Wettervorhersagemodellen, da kann man irgendwie statistische Unsicherheiten quantifizieren, das ist kein Problem. Aber gerade bei Bevölkerungsstudien sind die statistischen Unsicherheiten das kleinste Problem. Die systematischen Verzerrungen sind unser Problem. Und die sind häufig, kann man nicht wirklich quantifizieren, sondern kann man nur qualitativ beschreiben.
Woher kommen diese Verzerrungen denn?
Also nehmen wir an, es wurde vor einigen Jahren eine Studie gemacht, eine schlechte Studie, die auch nie eine Fachpublikation gemündet hat, aber die in den Medien viel Aufmerksamkeit erregt hat. Das ist, dass die Leute gefragt wurden, wie viele Symptome haben sie, können sie gut schlafen und wie nahe wohnen sie an einer Basisstation, also einer Mobilfunkantenne. Jetzt diese Studienanlage führt natürlich dazu, dass Leute, die besorgt sind, systematisch unterschätzen, wie nahe sie da wohnen und häufig dann auch mehr Symptome sagen und dann entsteht dann scheinbar eine statistische Beziehung zwischen der Anzahl der Symptome und der Nähe zu der Handyantenne. Wenn man das dann aber wirklich misst, sieht man dann, dass das nicht mehr so ist und dass das zum Teil dann wirklich sehr selektiv nicht alle Leute geantwortet haben. Das ist ein anderes Problem, die Teilnahmebereitschaft für solche Studien nimmt immer mehr ab. Ist auch verständlich bei all diesen Marktforschungsumfragen, wo man belästigt wird. Aber das ist natürlich eine Schwierigkeit für Studien an Bevölkerung, wo man repräsentative Samples, wo man möglichst die ganze Bevölkerung mit einschließen möchte und nicht nur Leute, die besorgt sind.
Einer unserer größten Feinde, aber auch Freunde natürlich, ist das Internet, weil eine Person alles finden kann. Wenn eine Person Risiken vom Handystrahlen finden will, wird er oder sie das am Internet ohne Schwierigkeiten finden. Und ich glaube deshalb, dass es eine unserer wichtigsten Aufgaben wäre, als Wissenschaftler den Schulen ans Herz zu legen, dass Kinder schon sehr früh den Wert einer Website, einer Internetseite erkennen können. Ob das eine Person ist oder eine private Gesellschaft, ob das eine wissenschaftliche Website ist von einer anerkannten Universität. Ich glaube, diese Vermittlung des Wissens wäre enorm wichtig.
Ich glaube, Sie sprechen was Wichtiges an. Die Leute recherchieren selber. Sie gehen aufs Internet und wollen Studien finden, die sie irgendwie vielleicht auch bestärken. Entweder in der Meinung, Handys sind ganz sicher ungefährlich oder Handys sind ganz sicher krebserregend. Und man findet alles Mögliche. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Teil von dieser jetzt Eigeninitiative, nenne ich es mal, der Leute auch damit zusammenhängt, dass man ein bisschen misstrauisch ist. Man denkt, diese Studien werden ja finanziert von jemandem. Die werden zum Beispiel von der Mobilfunkindustrie finanziert, von den Netzanbietern, aber auch von den Geräteherstellern. Sie werden auch von der öffentlichen Hand finanziert. Aber vielleicht eine Interpretation, die man haben könnte, wenn man diese unterschiedlichen Resultate sieht, die auch in den Medien kursieren, ist, aha, die Wissenschaftler, die finden ja nur das raus, was der Geldgeber hören will. Martin Rösli, wie unabhängig sind Sie eigentlich als Forscher jetzt mitten in diesem Gebiet?
Also ich denke, es ist eine sehr, sehr wichtige Frage und es ist sehr wichtig, hier die Unabhängigkeit zu behalten. Also ich konkret habe jetzt nur öffentliche Gelder oder Gelder von Stiftungen, die unabhängig sind und ich würde mich nie direkt finanzieren lassen von der Mobilfunkindustrie.
Aber durch die Stiftungen schon, also so eine Forschungsstiftung Mobilfunk, die ja auch finanziert wird von den Herstellern, und der ETH, glaube ich, da kriegen Sie auch Geld her.
Genau, da kriegen wir auch Geld. Diese Stiftung hat einen unabhängigen Stiftungsrat. Das sind natürlich heikle Fragen und es gibt Leute, die sehen ein Problem in solchen Stiftungen. Ich denke, es ist eine Verantwortung der Industrie, als Verursacher dieser Quellen auch einen Beitrag zur Lösung der Probleme zu leisten. Und ich finde es wichtig, dass man Organisationen entwickelt, die das ermöglichten in einer Art, dass keine systematische Verzerrung entsteht und dass nicht zum Beispiel eine Forschungsgruppe, die mal irgendein Gesundheitsrisiko berichtet, dann nachher einfach ausgeschlossen wird von solchen Geldquellen, sondern dass die genau gleich wieder berücksichtigt werden kann. Und ich denke, das ist häufig das Problem, wenn man direkt finanziert. Wir haben das gesehen in einer Meta-Analyse. Es kann durchaus ein Problem sein, wenn die Industrie direkt Forscher unterstützt, dann finden diese Forscher im Durchschnitt weniger häufig Resultate, die auf einen Effekt oder vielleicht sogar auf ein Gesundheitsrisiko hindeuten.
Also bei der Medikamentenforschung ist das ein ganz akutes Problem, natürlich noch sehr viel größer bei Ihnen. Im Verwaltungsrat dieser Stiftung, die zum Teil von der Mobilfunkindustrie alimentiert wird, sitzen da Vertreter der Mobilfunkindustrie drin. Der Verwaltungsrat ist in einer solchen Stiftung sehr, sehr wichtig. Wissen Sie, wer drinnen sitzt? Haben Sie sich darüber informiert?
So viel ich weiß, ist die Auswahl und der Verwaltungsrat sind unabhängige Wissenschaftler. Es hat, so viel ich weiß, ein Vertreter Einsitz der Mobilfunkindustrie, der aber kein Stimmrecht hat. Aber das ist jetzt nicht recherchiert, da müsste ich mal genau...
Das ist eine kritische Frage.
Genau.
Es ist eine schwierige Frage, oder? Der Verursacher soll er zahlen? Das liegt ja irgendwie auf der Hand. Gottfried Schatz, finden Sie nicht auch? Das ist ja... Diese Industrie, die davon so viel profitiert, von diesem Boom, soll sie nicht auch zur Risikoforschung beitragen? Aber wie?
Das tut sie. Was Herr Rösli gesagt hat, ist ein sehr gutes Modell, wenn es richtig gehandhabt wird. Dass der Verursacher einzahlt in einen Topf, in eine Stiftung, die dann letztlich abgeschottet ist von den politischen Winden der Mobilfunkindustrie selbst. Aber dafür ist es eben sehr wichtig, was ist der Kopf dieser Stiftung?
Da kommt sehr auf die Details drauf an, wie es organisiert
ist. Ob da unabhängige, starke Persönlichkeiten das Ganze machen.
Genau.
Das führt mich zu einer zweiten Frage, Herr Rösli. Wie werden Sie von Ihren Kollegen wahrgenommen? Sie sind ja ein angewandter Forscher. Sie untersuchen die Auswirkungen von Erfindungen auf die Gesellschaft. Etwas sehr Wichtiges. Sie sind also kein Grundlagenforscher, der dem Grund des Universums nachspürt. Werden Sie oft von Ihren Kollegen als zweitrangiger Forscher eingestuft, als ein halber Politiker?
Also das ist durchaus ein Thema im Wissenschaftsbereich, dass es heißt, ja, man kann doch nicht einfach bei den Leuten schauen, ob das ein Risiko ist. Man muss doch zuerst die Grundlagen verstehen.
Die Mechanismen
und erst dann, und wenn man einfach eine Studie macht und vergleicht, ob Hirntumorpatienten mehr telefonieren als gesunde Leute, das kann ja keine Kausalität beweisen. Man muss verstehen, was passiert da wirklich genau. Und ich denke, aber beides ist wichtig. Ich glaube, die Komplexität der Biologie ist so groß, dass man rein mit der analytischen Sichtweise das Problem wahrscheinlich nicht alleine lösen kann, sondern dass man zuerst mal sehen muss, wo könnte überhaupt ein Problem bestehen. Und wenn man dann solche Zusammenhänge sieht, muss man natürlich auch daran gehen, das zu verstehen. Andernfalls ist es schwierig.
Im Unterschied zum Grundlagenforscher, der weiß, er findet immer irgendetwas raus. Haben Sie vielleicht das Problem, dass Sie am Schluss nur rausfinden, höchstwahrscheinlich ist da kein Risiko? Hoffen wir, dass es so ist. Sie finden das raus, dann haben Sie Ihr Forscherleben ein Phantom gejagt.
Ein Phantom, aber ein relevantes Phantom, weil die Bevölkerung interessiert ist, zu wissen, ob da ein Zusammenhang besteht. Also ich denke, im Gegensatz zu Grundlagenforschern sind wir in dem Sinn auch ein bisschen privilegiert. Wenn wir in einer Studie finden, dass Handystrahlung nicht schädlich ist, dann ist das auch von Interesse und das lässt sich auch publizieren. Ich kenne Kollegen in der experimentellen Forschung, die natürlich, wenn ihr Experiment nicht funktioniert, dann stehen sie vor einem Scherbenhaufen und haben deutlich mehr Schwierigkeiten, damit umzugehen. Obwohl vielleicht die ganze Idee dahinter gut war, relevant war, aber es hat nicht funktioniert.
Lassen Sie mich noch etwas einbringen. Wir haben die ganze Zeit jetzt über Gefahren, über Tumoren, Alzheimer und alles Mögliche gesprochen haben. Letztlich bringt doch jede oder fast jede technologische Neuerung nicht nur Gefahren, sondern auch Vorteile. Und ich möchte jetzt als Großvater betonen und Vater, dass für mich Handys, also diese Mikrowellen, über die das Handy funktionieren, zu den menschlichsten und schönsten Erfindungen gehören, die ich mir vorstellen kann. Sie hat Menschen näher gebracht. Meine Enkelkinder sind zum Teil weit weg, so meine Kinder. Ich kann mit ihnen sprechen, ich kann sie sehen, ich kann wissen, ob es ihnen gut geht, indem ich ihnen zusehe, wie ihr Gesicht beim Sprechen ist. Und ich bin fast täglich dankbar dafür, dass es so etwas gibt. Und wir müssen die Gefahren, die vielleicht immer noch irgendwie von Ihnen festgestellt werden könnten, balancieren gegen die großen Vorteile, die uns diese wunderbare Erfindung gebracht hat, von der wir noch gar nicht wissen, wie sie unsere Gesellschaft verändern wird. Dass sie unsere Gesellschaft verändern wird und schon hat, ist ja außer Zweifel.
Also es ist auf jeden Fall so, dass es auch Vorteile hat und das ist auch der Grund, warum praktisch alle ein Handy benutzen. Ich denke, als Wissenschaft ist einfach wichtig, dass man auch abklärt, was sind wirklich die Mechanismen dahinter. Und Handystrahlung ist natürlich jetzt die aktuelle Technologie, aber ich denke als Wissenschaftler natürlich auch in die Zukunft, was gibt es für andere Applikationen in der Zukunft? Man könnte später mal statt Informationen Energien drahtlos übertragen, dann hat man mit viel höheren...
Das Beamen oder was? Was wäre das?
Oder zum Beispiel das Aufladen von Handys, nicht mehr, dass man es einsteckt, sondern irgendwo hinstellt und dann wird die Energie direkt über die Luft übertragen. Es gibt da Mechanismen, dass Lampen brennen, nicht mehr mit Kabel, sondern einfach drahtlos. Und dann hat man schnell mal mit, oder diese ganze RFID, also diese Radiofrequenz-Identifikation, die man zum Beispiel im öffentlichen Verkehr benutzen könnte, damit man nicht mehr Tickets lösen oder abstempeln muss. Da wird das einfach so festgestellt. Und alle diese Applikationen, die dann drahtlos funktionieren möchten, muss man natürlich auch abklären, ob das dann ein Gesundheitsrisiko ist. Also es geht ja dann nicht nur um das Handy als solches, sondern um die Physik dahinter.
Und eigentlich kann man sagen, geht es immer um die Frage, was gewinnen wir durch eine neue Technologie und was für Risiken gehen wir dabei vielleicht ein? Martin Rösli, Gottfried Schatz, vielen Dank für das Gespräch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.